Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Katharina Zeuch. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von Luna Vision. Das ist eine kleine Marketingagentur im Web3-Bereich und wir sprechen mit ihr über das Thema Marketing im Web3-Blockchain-Bereich. Da geht es um das Thema Krypto-Influencer, also die Leute, die da tagtäglich neue Trading-Strategien ausspucken auf YouTube, zickzack hoch und runter und plötzlich eine halbe Million Follower haben. Wir sprechen auch über das Thema Personal Branding, welche Themen eignen sich dafür, welche eignen sich nicht. Wir sprechen also nicht über eine Firma im Speziellen, sondern stattdessen ganz generell über die Funktion des Marketings im Web3-Krypto-Blockchain-Bereich. Ja, liebe Katharina, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir wollen ja zum Thema Influencer sprechen zum Beispiel, also ist ein Marketing-Thema. Das heißt, wir sprechen heute nicht über ein bestimmtes Cluster oder eine bestimmte Token-Art, sondern einfach eher so, wie funktioniert das Marketing in dem Web3-Bereich. Gerade Influencern kommt da ja eine ganz besondere Bedeutung zu. Aber bevor wir starten, Katharina, vielleicht stellst du dich an der Stelle einfach selber nochmal kurz vor, wer du bist, was du machst und so weiter.
Sehr gerne, Philipp. Danke für die Einladung zunächst mal. Genau. Ich bin die Gründerin von Luna Vision. Das ist eine Web3-Marketing-Agentur. Und wie ich da hingekommen bin, ist ein Weg, der ein paar Jahre lang gedauert hat. Ich habe angefangen in der Uni und bin dort zum ersten Mal über das White Paper gestolpert von Satoshi Nakamoto, habe das Ende 2017 gelesen und dann bin ich hängen geblieben. Wie so viele von uns. Kaum einer kommt ja wirklich aus dem Space dann raus. Und ich habe dann mir das näher angeguckt, habe dann in der Uni ein bisschen in der Forschung gearbeitet, wollte dann aber eher die Startup-Welt erkunden und gucken, wie die, in Anführungszeichen, richtige Welt aussieht da draußen. Und bin dann als Venture Developer bei der Blockchain Founders Group gewesen. Das heißt, ich habe Projekten geholfen mit ihrer Infrastruktur, auch mit ihrem Marketing, mit der Teamführung und so weiter. Und dabei haben wir halt festgestellt, okay, jedes Startup im Web3-Bereich genauso wie im Web2-Bereich braucht Marketing, weil wer soll es kaufen, wenn keiner von dem Produkt weiß? Und entsprechend haben wir da immer mehr geholfen und festgestellt, dass es aber halt eben auch ganz schwierig ist, die richtige Sprache zu sprechen und als Gründer so weit aus der Perspektive vom Produkt rauszugehen, dass ich überhaupt das so kommunizieren kann, dass die Kunden potenziell das verstehen können. Weil ich bin so davon überzeugt und spreche meine Sprache und bin so im Detail drin, dass ich es gar nicht mehr abstrahieren kann. Und aus der in der Geschichte heraus und aus den Ideen heraus ist dann eben die Idee entstanden, Luna Vision zu gründen und zu sagen, okay, wir können doch eigentlich auf einer ganz breiten Ebene den Leuten und den Startups helfen, eben richtig zu kommunizieren nach außen und nicht nur an einer Stelle. Und daraus ist es dann entstanden und letztes Jahr, vor ja ziemlich genau einem Jahr jetzt, habe ich dann Luna Vision gegründet und verfolge genau diesen Ansatz, dass wir versuchen, den Startups zu helfen, zu kommunizieren und eben auch diese Challenge der Kommunikation zu meistern.
Sehr gut. Das ist also mal ein Ausflug ins Marketing gewesen. Und in der Tat, Marketing am Ende des Tages ist ja vor allem, dass man in der Lage ist, sich in den Kunden rein zu versetzen. Was will der Kunde? Über welchen Kanal empfängt er eine Message? In welcher Sprache? In welchem Medium? Das ist ja auch viel komplexer geworden als früher. Und vielleicht an der Stelle auch mal die Frage, welche Bedeutung haben denn heutzutage eigentlich Krypto-Influencer, vor allem weltweit? Muss dabei jetzt vielleicht auch vorneweg schicken, welchen Bereich du jetzt gleich besprichst, weil es gibt natürlich den Krypto-Bereich und dann die Banken und Tokenisierungsfirmen und deutsche Startups und internationale Ledgers und. Also es ist wirklich extrem vielseitig.
Ja, absolut, da hast du recht, Philipp. Und es hat schon eine große Bedeutung, gerade wenn wir uns den letzten Bullrun angucken, als dann die Influencer aus dem Boden geschossen sind. Jeder hat das noch bessere Pattern gefunden in der Trading-Chart-Analyse, gerade so im Trading-Bereich und bei den Investoren, die eben zum Spaß versuchen, dort durch gehebelte Trades irgendwie Geld zu machen. Und da haben die natürlich einen extrem großen Einfluss gehabt. Und jetzt kam eben der Bärenmarkt und es wurde immer alles leiser und leiser und leiser und man hört viel weniger davon, aber sie sind trotzdem nicht weniger wichtig. Es ist nur anders in der Art der Kommunikation, würde ich sagen. Das heißt, heute sind wir mehr dabei, wirklich auch Educational Content zu haben. Das heißt, wir wollen die Leute ausbilden in dem Bereich und die Influencer sind auch mehr auf diese Ausbildungsschiene gegangen und sind weniger im Bereich Jahrmarktschreier und wer kann dir den besten Trade verkaufen unterwegs. Auf der anderen Seite haben wir natürlich nicht nur die Trader, sondern auch die Startups selbst und die Bilder im Bereich, die natürlich auch eine gewisse influenzende Rolle haben, weil sie eben auch sich auf Social Media präsentieren. Und da ist es eben ganz wichtig, dass diese Leute, die Startups, aber auch die Leute, die das promoten, wissen, was sie da sagen und auch wissen, welchen Einfluss sie auf andere Leute haben können. Das heißt, es ist ganz wichtig, immer dazu zu sagen, dass es kein Financial Advice zum Beispiel ist, wenn man von etwas überzeugt ist, weil das ist auch in Grundlektionen im Crypto-Space und Web3-Bereich, dass man seine eigene Recherche macht. Also wir sagen ja, do your own research, D-Y-O-R, und das ist super wichtig, dass die Leute das auch wirklich machen. Und an der Stelle können Influencer aber enorm hilfreich sein und den Leuten auch wirklich einen Mehrwert bieten, wenn sie eben den Leuten Dinge erklären. Und ich denke, da ist die Rolle der Influencer auch wirklich wichtig. Und auf der anderen Seite können wir an vergangenen Beispielen auch sehen, wie das schieflaufen kann. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was bei dem Hardware-Wallet-Hersteller Ledger in der letzten Zeit passiert ist, wo dann Features erschlossen und promoted wurden, die vielleicht von der Community gar nicht so sehr gefeiert wurden am Ende. Und dann die Competitor, also die Konkurrenz, sowas wie Shift Crypto, drauf anspringen und am gleichen Tag noch Prozente geben auf ihre Solutions, auf ihre Lösungen. Das ist eben auch das, was passieren kann. Es kann auch schieflaufen.
Also vielleicht mal zu einigen Krypto-Influencern. Du wirst dir sicherlich einige angeschaut haben. Warum ist gerade dieses Thema Trading und auch diese ganze Chart-Technik, wie du gesagt hast, also da wurde jeden Tag ein neuer, super toller Pseudo-Algorithmus erfunden, warum das eine Trading noch besser funktioniert als, also ich erachte das ja alles als Quatsch, gell? Aber irgendwo verfängt es und gerade diese Influencern haben ja tausende von Followern bekommen. Wie kannst du dir das erklären?
Weil sie das schnelle Geld versprochen haben. Und ich glaube, es gibt nicht das schnelle Geld für alle. Alles, was wir uns erarbeiten können, müssen wir uns erarbeiten und da müssen wir unsere eigene Recherche für machen. Aber das ist, was die Influencer eben versprochen haben. Sie sind auf jeden Hype aufgesprungen, auf jeden Altcoin, also alles, was nicht Bitcoin ist, nennen wir Altcoins, und haben versucht, überall eben den nächsten, größten, tollsten Hype und Trade zu generieren. Und die Leute möchten natürlich mit wenig Aufwand gerne viel Geld verdienen. Klar, wenn dir jetzt jemand sagt, du musst nur mit dem Finger schnippen und du kriegst 2 Millionen Euro, fändest du wahrscheinlich auch interessant.
Nee, aber inzwischen nicht mehr, weil ich weiß, jetzt mit 43 Jahren weiß ich, dass es so einfach nicht geht und alle Versuche immer fehlschlagen, sowas zu tun. Deswegen, ich bin zu alt für solche Tricks, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe schon, weil ich vor einigen Jahren hätte mir das natürlich schon sehr wohl angehört, weil man damals noch glaubt, so, oh, vielleicht hat man ja mal Glück. Aber am Ende, das gilt ja dieser alte Satz, es gibt, there is no free lunch. Und wenn jemand sagt, so, hier ist Geld, bitte nimm das und musst nur das und das machen, klick auf die Taste, irgendwas ist faul. Also Geld verdienen ist nichts Einfaches. Das ist eine mühsame Angelegenheit und deswegen, es gibt da keine Quick Wins.
100%, aber ich schätze, du hast auch diese Einstellung heute, weil du dir irgendwann mal die Finger verbrannt hast oder eben wirklich viel selbst recherchiert hast. Und ich denke, das sind die beiden Wege, die jeder gehen muss. Entweder machst von vornherein so viel Recherche, dass es dir nicht passiert, oder du verbrennst dir einmal die Finger.
Ja, einverstanden. Also tatsächlich bei dem ICO-Hype, da dachte man ja tatsächlich, dass man neunmal klug sein kann und man investiert in irgendwelche Tokens und dann macht es einen Faktor 10 und dann und so weiter erobert man die Welt mit dem investierten Token. Und also da auch, also bin ja nicht der Einzige, der das sagt, aber eigentlich die meisten Leute am Ende des Tages haben da auch Geld verloren. Und in der Tat, ja, man braucht wahrscheinlich diese Learnings.
Und der Punkt ist, das kriegt man eben nur, wenn man versteht, worum es dabei tatsächlich geht. Und an der Stelle denke ich, ist halt eben Bildung sehr, sehr wichtig und auch, dass wir immer wieder versuchen, unsere Bubble quasi, unsere Blase zu verlassen und den Leuten außerhalb unseres Ökosystems das auch zu erklären und ihnen die Angst zu nehmen, weil wenn wir das nicht schaffen, dann werden immer mehr Leute sich die Finger verbrennen, auf schnelle Hype-Themen einsteigen und dann Angst bekommen. Und damit werden wir keine Adoption schaffen, sondern damit werden wir Leute vergraulen. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, von dem wir wollen.
Absolut. Ich sehe es ganz genauso. Welche Influencer-Taktiken sind dir noch aufgefallen, außer den Trading-Themen und den Algo-Influencern, die da das Trading beschwören? Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du quasi als besondere schlaue Marketing-Taktik identifiziert hast?
Ja, besonders erfolgreich sind natürlich Communities gewesen, gerade in den letzten paar Monaten, auch letzten 12, 18 Monaten, seit wir vom All-Time-High wieder runter sind. Also ich denke, Community spielt im Web 3 eine wesentlich größere Rolle, als im Web 2 es war.
Was meinst du unter Community? Ist es eine Telegram-Gruppe oder ist es viel mehr oder ist es ein NFT-unterlegter Gruppe von Menschen? Also was meinst du damit?
Das kann alles Mögliche sein, genau. Also Telegram, Discord, das sind zwei große Kanäle, auf denen das so ist. Aber auch zum Beispiel Twitter. Die Communities, zum Beispiel die Bitcoin-Community, ist ja extrem aktiv auf Twitter. Das heißt, wenn man etwas damit vermarkten möchte oder ein Produkt hat, was damit in Verbindung steht, dann ist das der Weg, der wahrscheinlich zum Erfolg führen kann. Und einfach eine Community ist in dem Sinne etwa eine Gruppe von Leuten, die sich über ein Thema austauschen können, von dem sie alle begeistert sind. Aber auch lokale Communities, also es ist ja jetzt alles remote, was wir angesprochen haben, aber es gibt ja eben auch Meetup oder Konferenzen. Und das ist ja nicht zwangsläufig alles sehr teuer, sondern eben, ich sitze hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns gibt es jede Woche zwischen 2 und 5 Meetups im echten Leben, hier irgendwo in einem Café, in einer kleinen Bar oder ähnlichem. Und da trifft man dann eben Leute, die an ähnlichen Themen interessiert sind. Es kostet nichts, dort teilzunehmen und man tauscht sich aus, man erweitert sein Netzwerk. Und das stärkt natürlich das Community-Gefühl an der Stelle. Und wenn der Organisator dann eben von einem bestimmten Projekt ist oder von einer bestimmten Blockchain, dann verbindet man das wiederum mit diesem Projekt oder mit der Blockchain und damit wird dann wieder ein positives Gefühl geschaffen. Diese Community, dieser schöne Abend und damit hat man wieder sehr gutes Marketing gemacht, weil die Leute dann vielleicht irgendwann hingehen und sagen zu Freunden, hey, komm doch mal mit, Blockchain XYZ, wir wollen jetzt keine Werbung machen, hat da ein Pizza Day organisiert oder ein regelmäßiges Meetup, wo man sich so toll unterhalten kann und plötzlich bist du in aller Munde und das ist etwas, was es, glaube ich, so stark ausgeprägt vorher einfach nicht gab.
Was würdest du einem Startup raten hinsichtlich Marketing? Also was sollte man wann machen? Also gut, das lässt sich jetzt nicht so in 5 Minuten, aber man kann es ja mal versuchen. Was sollte man machen? Social Media, Cold Calling oder was fällt dir so ein? Was sind so typische Dinge, die du empfehlen würdest? Gerade in dem Krypto- und Web3-Bereich.
Gerade da früh genug anfangen. Ein common mistake, den ich häufig höre, ist, ja, wir haben ja unser Produkt noch nicht fertig programmiert, warum sollten wir jetzt Marketing machen? Und das ist mit einer der größten Fehler, den man, denke ich, machen kann. Weil wer soll denn diesem Produkt vertrauen und es kaufen am Ende, wenn keiner davon weiß? Das heißt, wirklich früh genug anfangen, Traction aufzubauen. Zum Beispiel Social Media ist ein guter Weg. Oder auch Online-Panels, Online-Events, mit denen man eben dann auch zeigt, da stecken tatsächlich Personen dahinter. Bei wem vertraut man? Am Ende doch vermutlich der Personen im Projekt. E-Mail-Marketing ist eine super Sache immer noch, weil jeder von uns jeden Tag E-Mails liest und bekommt. Das heißt, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall als Basis sehen würde. Und dann kommt es natürlich darauf an, was für ein Geschäftsmodell hat man, was möchte man auch verkaufen, wen möchte man erreichen. Es gibt neue Ansätze, zum Beispiel, warum nicht ein Event im Metaverse starten? Auch das, wenn es zur
Frage passt. Ja, aber klar, es sagt sich halt immer so einfach, gell? Aber das Event ist möglicherweise noch mit einer halbwegs gewissen Power organisiert. Aber es ist halt auch echt schwierig dann, wenn niemand kommt, gell? Also das betrifft für eine Online-Panel-Diskussion zu. Wir machen ja auch viel lieber im Blockchain-Center oder andere Dinge. Aber wie schafft man es, dass dann da auch Leute kommen und jemand da ist?
Genau. Gerade für Startups, das Wichtigste ist, dass du dich nicht alleine darauf konzentrierst und verlässt, dass dein Startup-Channel, zum Beispiel dein LinkedIn-Profil deines Unternehmens, genug Follower hat und sich dadurch die Leute anmelden. Du als Person hast wahrscheinlich viel mehr Outreach und viel mehr Reichweite, gerade wenn du das ganze Team zusammennimmst. So ein Startup ist ja selten von einer einzigen Person, die dabei ist, sondern dann sind da mehrere Co-Founder und vielleicht noch Mitarbeiter und Ambassadors. Und wenn du die alle mit reinnimmst und das Event zum Beispiel vorher vermarktest und promotest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute kommen, auch deutlich höher, weil du musst das Compounding anschauen. Also Marketing ist ja nichts, was du schaltest das heute und morgen ist es an und dann hast du deine Anmeldungen. So funktioniert es ja nicht. Genauso wie du nicht heute anfängst, Personal Branding zu machen und einen Post machst und morgen hast du 10.000 Follower. Auch das passiert nicht, sondern es ist eben ein konstanter Prozess. Das heißt, früh anfangen, so viel wie möglich eben machen und dann aber konstant dabei bleiben. Nicht 2 Wochen super 120% und danach gar nichts mehr.
Gut, aber das ist, also da würde ich zustimmen, aber das ist ja jetzt nicht Web3-spezifisch. Was gibt es quasi im Web3 an speziellen Taktiken, die man anwenden könnte? Also vielleicht der Anschluss von weltweiten Communities, weil letztendlich die Technologie, also gerade bei Tokens, ist ja normiert. Damit ist es egal, ob ich jetzt in Deutschland bin oder in Argentinien oder in Japan. Ist das vielleicht noch ein Effekt? Was siehst du da noch?
Man kann auch eben Co-Apps machen, also NFTs, die quasi zeigen, du warst da bei diesem Event. Damit schaffst du zum einen etwas, das tradable ist, zum anderen etwas, was es nur begrenzt in der Anzahl gibt und zum dritten etwas, was sehr Community den Gedanken stärkt. Das gibt es hier in Berlin auch häufiger mal bei Meetups, dass du dann eben einen QR-Code nur vor Ort scannen kannst. Damit kannst du dann eben dein NFT auf deine Wallet bekommen. Und du weißt, nur die Leute, die wirklich da waren, haben das. Und damit hast du wieder so einen In-Group-Gedanken geschaffen und eine Community, die eben...
Also das ist spannend.
Das wäre vorher gar nicht da gewesen, weil vorher hättest du mir ein Ticket gegeben und ich hätte es halt kopieren können.
Was heißt POP oder POAP? Was heißt das exakt? Wie funktioniert's? Und vor allem dann hast du das NFT, Katharina, aber was passiert dann danach? Ja, also kriegst du deswegen irgendwelche Special Offers oder wird schon was damit gemacht? Oder ist das jetzt einfach mal nur so ein Gag, was ja auch vollkommen ausreichen würde, gell?
Ja, also bei den Events, bei denen ich bisher war, war es tatsächlich, glaube ich, eher ein, wir testen das mal. Bisher ist noch nicht viel damit passiert. POAP steht für Proof of Attendance Protocol und es ist im Endeffekt ein NFT, was du in deine Wallet bekommst und was dir, was nachweist, dass du eben vor Ort warst. Und man könnte natürlich später sagen, okay, Personen, die bei diesem Event vor Ort waren, kriegen auf das nächste Event, was halt eben bezahlt wird, einen Rabatt von, sagen wir, 10%. Und du kannst ja nachweisen, dass du da warst, weil nur die Leute, die dort waren, haben eben dieses NFT. Das heißt, da sind schon viele Möglichkeiten, wie man das auch später weiter verwenden kann. Aber ich gebe ehrlich zu, bisher habe ich das auf den Events, an denen ich selbst teilgenommen habe, noch nicht gesehen, sondern es war immer nur, hey, wir haben das jetzt. Und das ist,
glaube ich, etwas, was wir auch machen. Hast du? Wie viele Po-Ups hast du?
Ich habe keins. Ich habe es nicht gemacht, weil ich halt eben gesehen habe, dass es nie weiterverwendet wird. Und dann brauche ich mir meine Wallet auch nicht mit irgendwelchen NFTs zuschütten, wo ich nur den Überblick verliere und im Endeffekt nichts damit anfangen kann.
Also wir haben bei den Talents-Programmen haben wir ja das ja auch, also quasi für die Online-Teilnahme und dann nutzen wir es halt, um den Leuten die Technik zu erklären, also so nach dem Motto, hier ist der QR-Code, bitte scannen und dein Wallet angucken und dann kommt da das Po-Up rein. Da ist es halt ein Learning-Effekt, aber da machen es die Leute halt des Learnings wegen, aber ansonsten funktioniert es und es funktioniert wirklich toll, ist eine witzige Methode, eine witzige Taktik. Aber mir ist ehrlich gesagt auch noch schleierhaft, was Leute dann im Nachgang damit machen würden. Und Katharina, noch was anderes. Wenn jemand meine Wallet-Adresse kennt und da sind dann 2, 3 Po-Ups drauf, die Triangulierung, so wer auf der Welt könnte das sein, der zum Beispiel auf der CAC-Konferenz in Frankfurt war, dann bei einem Berliner Meetup und noch bei einem Talents-Programm. Ne? Dann bleiben noch im Köcher vielleicht 20 Leute. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden identifizieren kann, ist 1/20, also 5%. Und dementsprechend sind diese Sachen aus meiner Sicht unheimlich faszinierend. Aber man muss da aus meiner Sicht auch aufpassen, weil man letztendlich zu einem gläsernen Menschen werden kann.
Absolut, da stimme ich dir zu. Und das ist dann aber auch wieder eine Sache, wo ich sagen muss, do your own research und überleg dir eben auch vorher sehr genau, möchtest du das und setz dich damit auseinander. Was du natürlich machen kannst, um das zu lösen, du baust dir für jedes Power-App, für jedes Event, wo du hingehst, eine eigene Wallet. Aber ganz ehrlich, dann hast du das gleiche Problem, weil du die Übersicht einfach super schnell verlierst. Also da stimme ich dir komplett zu. Wir sind da noch nicht ganz dort, wo man es richtig gut nutzen kann. Aber wir probieren im ganzen Web3-Bereich halt aus und gucken, was geht mit der Technologie. Und im Endeffekt ist sie ja auch noch sehr jung. 2008 ist noch nicht so lange her. Das heißt, was da vielleicht in 20 Jahren noch alles möglich ist und wo wir hinkommen, gerade mit den Entwicklungen im Metaverse auch. Und wenn wir uns angucken, dass wir zuletzt bei Apple gesehen haben, wie eine Virtual Reality Brille in Zukunft aussehen kann, wenn ich dann wirklich das Gefühl haben kann, dass ich im Metaverse rumlaufe und dort dann tatsächlich auch meine Token irgendwie anziehen kann und es fühlt sich für mich auch an wie angezogen, dann wird es, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Use Case geben und dann werden wir auch ganz andere Produkte noch sehen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Aber diese Gedanken, die du gerade angesprochen hast, der gläserne Mensch, das müssen wir natürlich die ganze Zeit auch mittragen und irgendwo auch mit thematisieren. Und bei allem Hype, der kommt, dürfen wir das nicht vergessen. Und deswegen ist in meinen Augen auch Education so extrem wichtig.
Gibt es Leute, die tatsächlich diese Taktik einsetzen, zu sagen, sie lassen sich jedes Pro-Up auf eine verschiedene Wallet-Adresse schicken, um letztendlich nicht identifizierbar zu sein? Also kennst du Leute, die das machen? Weil das wäre eigentlich technisch gesehen eine brillante Lösung, gell? Am Ende kontrolliere ich 40 Pro-Ups, aber die sind alle auf unterschiedlichen Wallets, also 40 Stück, und können deswegen nicht assoziiert werden miteinander.
Es wäre genial, aber ich kenne niemanden, der es macht, weil es halt extrem viel Aufwand ist. Du musst dir ja überlegen, ist es dir das wert, wenn du zu einem Event gehst, diesen Proof of Attendance zu haben, aber dafür jedes Mal den Aufwand zu haben, du musst dir ja dann auch 40 Mal einen Private Key merken. Und gerade die Geschichte mit der mit der Selbstverantwortung im Web 3, dass du eben deinen Private Key, dass du ganz alleine dafür verantwortlich bist, dir den zu merken und ganz alleine für deine Assets verantwortlich bist, das ist ja etwas, was vielen Menschen grundsätzlich eine Menge Angst macht. Entsprechend das jetzt mal 40, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Angst dann herrschen könnte.
Naja, das sind viele theoretische Überlegungen, aber trotzdem ist es spannend, was man mit Marketingmöglichkeiten dieser Art machen kann. Jetzt vielleicht noch zum Thema Personal Branding. Also was kannst du da im Blockchain-Bereich erkennen? Also gibt es da Leute, die sich da systematisch mit Social Media beschäftigen, um da eben eine Personal Brand zu bauen? Wir hatten ja schon die Influencer, gell? Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Aber wo ist Personal Branding im Web3-Bereich das Gleiche oder vielleicht was ganz anderes als das Thema Influencer?
Ja, Personal Branding ist ein gutes Tool, um eben Vertrauen zu schaffen und auch zu zeigen, dass du dich wirklich damit auseinandergesetzt hast. Weil im Unterschied zum Web 2 kannst du erst dann dich, sag ich mal, wirklich dahinsetzen und etwas promoten, wenn du auch verstehst, worum es geht. Wenn du die Technik verstehst, wenn du die Sprache verstehst. Wir hatten jetzt von Poap und NFTs gesprochen. Das sind ja alles schon Begriffe, die nicht wirklich alt sind. Ich sag mal, das erste Mal kam NFT vielleicht in dem Zusammenhang auch vor ein paar Jahren. Das heißt, wir sprechen schon eine ganz eigene Sprache und die Technologie muss man auch erstmal verstehen. Das heißt, überhaupt da reinzukommen in Web3-Marketing und das wirklich machen zu können, dass du deine Kunden auch verstehst und so, dass du den Space verstehst. Da kannst du erstmal ein paar hundert oder wenn nicht sogar ein paar tausend Stunden an Recherche reinstecken. Und erst dann verstehst du langsam, worum es eigentlich geht, weil die Technologie baut auf so vieles auf. Wenn wir uns anschauen, die Blockchain-Technologie, was die alles nutzt, die nutzt die Grundlagen von Private und Public Key Verschlüsselung, die geschaffen wurden in den 70ern von Diffie-Hellman. Die nutzt das Hashing und so weiter. Und da überhaupt einen groben Überblick zu haben, dauert eine ganze Weile. Und wenn man das dann hat und im Space drin ist, dann gehen Leute schon auch hin und sagen, okay, jetzt aktiv, wie kann ich mich damit auseinandersetzen? Wie komme ich dahin, dass ich mein Wissen jetzt auch teilen kann? Und dann sind wir im Bereich Personal Branding. Dann muss man sich überlegen, möchte man in eine bestimmte Nische, also zum Beispiel nur in Richtung Non-Fungible Token, oder möchte man das Ganze ein bisschen breiter halten und möchte über alle möglichen Themen im Web 3 sprechen? Und da gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel auch ein Programm, das wir ja beide mitgegründet haben, um eben diesen Ansatz des Personal Branding zu unterstützen und den Leuten eine Guideline an die Hand zu geben, wie kann man das eigentlich machen, wo fängt man an? Und ein Grundcredo, ich glaube, dass wir beide verfolgen und wo du auch zustimmen würdest, ist Consistency. Also konsistent weitermachen, immer weitermachen und darauf aufbauen, dass es einen Compounding-Effekt gibt. Das ist unheimlich wichtig auch im Personal Branding, weil niemand wird einfach über Nacht mit einem Post berühmt oder super einflussreich oder bekannt. Das ist keine Personal Brand. Sondern die Personal Brand ist wirklich, wenn du über einen langen Zeithorizont das, wofür du auch selbst einstehst und nicht nur irgendetwas, was dir irgendjemand gibt, darstellst und promotest.
Welche Themen eignen sich denn für das Personal Branding? Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, gell? Also digitaler Euro zum Beispiel ist ein bisschen schwieriger. Aufkommende Krypto-Themen sind einfacher, aber werden dann wieder schwieriger. Also mit NFT zum Beispiel muss man es gar nicht erst versuchen. Das Thema ist durch. Welche Themen bieten sich denn an?
Ich denke, im Moment könnte sich zum Beispiel anbieten das Thema ReFi, also Regenerative Finance, weil wir gerade im ESG-Bereich viele Entwicklungen sehen im Moment. Das Metaverse kann sich anbieten. Das hat sich zwar schon, hatte letztes Jahr so einen kleinen Peak, aber ich denke, das war gerade nur, weil es ganz neu war. Ich glaube, da kommt ganz viel Weiterentwicklung in den nächsten Jahren, auch mit der Nutzbarkeit, wenn wir auch Virtual Reality dazu haben. Das heißt, da kann man sicherlich vieles machen. Auch im Bereich einfach Blockchain Education könnte man es versuchen, obwohl das natürlich sehr schwierig ist und immer Neues dazu kommt, weil das ist auch ein Ding, was im Web3 einfach Fakt ist. Wir entwickeln uns so schnell weiter. Niemand wird im Web3 erfolgreich, wenn er ein Problem damit hat, weiterzulernen. Also wir müssen einfach alle immer offen dafür sein, zu lernen und weiterzumachen. Und das ist eigentlich auch was total Schönes, weil es wird nie langweilig. Oder würdest du da widersprechen?
Nee, also es wird tatsächlich nicht langweilig. Ich muss nur auch sagen, jetzt so langsam, ich mache das jetzt ja wirklich schon Jahre, diese Volatilität und diese ganzen Hypes und so weiter, also es fängt einem manchmal auch an, ein bisschen auf den Keks zu gehen, ehrlich gesagt, ja, weil wir sind jetzt, also momentan denke ich viel drüber nach, wir sind jetzt im Monat 6 nach FTX, davor wirklich himmelhoch jauchend, alles super und so weiter und seit FTX alles ganz schlimm. Aber heute von einem Jahr ungefähr plus minus, also nicht ganz 10 Monaten, war ja Terra Luna, zwischendurch noch Celsius und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich ein mühsames Jahr hinter uns, es kostet Kraft. Und nicht vergessen, der Bitcoin hatte sein letztes All-Time-High im, glaube ich, Herbst 2021, das ist 1,5 Jahre her. Das heißt, nach dieser Logik sind wir 1,5 Jahre jetzt im Downturn. Ja, wir sehen es ja gerade beim DAX und auch in Amerika, die Aktien erzeugen Höchststände Woche für Woche, ja, das ist was anderes. Und immer diese Volatilität, die quasi letztendlich am Bitcoin-Preis hängt, positiv wie negativ, das ist schon echt ganz schön anstrengend, weil der Hype ist dann irre anstrengend, viele E-Mails, tausende Calls, WhatsApps, alle wollen alles Mögliche wissen. Und im Hype ist natürlich auch arbeitsintensiv, ganz klar. Aber du brauchst letztendlich dieses Durchhaltevermögen und diese stoische Ruhe zu sagen, also der Bitcoin ist da, bleibt da, Ethereum ebenfalls. Und das wird schon wieder und das musst du dir jeden Tag aufs Neue sagen, bis letztendlich dann x Monate später das Sentiment, was ja gerade nicht da ist, dann wieder zurückkommt, ja. Jetzt, wie lange bist du schon in dem Krypto-Bereich, Katharina? Hast du jetzt schon den ein oder anderen Hype erlebt?
Ja, seit Ende 2017, wie gesagt, habe ich
hast das. Hast du vorher gesagt. Ja, gut, dann hast du es ja auch schon erlebt. Also dass das Auf und Ab. Und das ist schon mühsam, das muss ich schon sagen. Aber ansonsten, das mal ausgenommen, gebe ich dir zu 100% recht. Die Vielseitigkeit ist enorm. Was ich toll finde, ist diese unglaubliche Internationalität. Die Technik, die Technik standardisiert ja, über was wir sprechen. Ja, also der Bitcoin ist für mich exakt der gleiche wie für dich und für einen Argentinier und einen Japaner und überall ist der Bitcoin exakt derselbe. Das heißt, ich kann mit einem Bitcoin- oder Ethereum-Fan reden, irgendwo auf der Erde und wir haben immer ein tolles Thema und sprechen möglicherweise nur nicht mal die Sprache, aber haben das gleiche Mindset. Das ist schon faszinierend. Ebenfalls auch die irre Kreativität von Firmengründern, Startups und so weiter ist bemerkenswert. Und deswegen ist es schon ein toller Bereich, gell? Also wird ja auch noch jahrelang so weitergehen. Nur immer dieses Auf und Ab. Also das ist schon teilweise eine mühsame Angelegenheit. Oder,
Katharina? Absolut, da stimme ich dir zu. Und ich denke, das sollte auch tatsächlich sich jeder überlegen, der im Web3-Bereich, sei es Marketing oder eben machen möchte oder eben eine Personal Brand aufbauen, weil das geht auch an den Bereichen nicht vorbei. Denn Marketing und Outreach zu schaffen und Reichweite zu kreieren, ist wesentlich schwerer in einer Zeit, in der alle skeptisch sind und wir irgendwie gefühlt eine Explosion nach der anderen sehen, als wenn wir jetzt gerade im Bullenmarkt wären. Und vielleicht kommt es in 10 Monaten wieder, ich würde es mir hoffen, würde es mir wünschen, ne? In 10 Monaten ungefähr haben wir wahrscheinlich das nächste Halving. Wäre cool, wenn es dann sich ein bisschen ändert, weil dann wird auch das Personal Branding in dem Space leichter, dann wird das Marketing allgemein wieder leichter. Und dann wird auch das Sentiment insgesamt wieder ein bisschen besser. Aber ich muss sagen, nichtsdestotrotz ist die Stimmung nicht so schlecht, wie sie sein könnte, habe ich das Gefühl im Moment.
Das stimmt. Das ist aber so ein generelles Ding. Es könnte immer noch viel schlimmer sein. Aber es stimmt tatsächlich. Es könnte tatsächlich noch viel schlimmer sein.
Und es war auch schon schlimmer. Nach Celsius, nach FTX war es viel schlimmer. Und jetzt ist es wieder ein bisschen besser geworden, habe ich das Gefühl. Es kommen auch wieder zu Events und zu Meetups, mehr Leute sind wieder vor Ort und sind einfach interessiert und wollen auch mal neue Leute, ne? Nicht nur die Leute, die man schon 20 Mal gesehen hat auf den Events, sondern neue Leute, die einfach neugierig sind und sich sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 5 Mal davon in den Nachrichten gehört oder online irgendwas gesehen, erzählt mir doch einfach mal was dazu. Und das finde ich richtig toll, weil das ist genau das Mindset, was wir im Web3 ja auch haben, dass wir alle offen sind für Neues und eben auch Leuten, die dann kommen und sagen, wir sind offen für Neues, einfach mal erklären, wie wir die Welt sehen und die Technik auch beibringen.
Also das würde mich vielleicht zum Abschluss noch interessieren. Du wohnst ja in Berlin. Wie nimmst du dort die Szene wahr? Ist die momentan okay, neutral, positiv gestimmt, depressiv? Wächst die oder stagniert sie? Schrumpft sie vielleicht sogar im Sinne von Eventgrößen oder Teilnehmern dort? Was ist so da dein Eindruck?
Zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Wir hatten jetzt vor kurzem hier eine Konferenz in Berlin. Ich war nicht da. Aber was ich gehört habe, war, dass halt irgendwie mehrere tausend Leute angekündigt waren und am Ende kamen vielleicht 100 Teilnehmer auf einer Konferenzfläche, die eben für mehrere tausend ausgelegt war. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Auf der anderen Seite haben wir die ganzen kleineren Berliner Communities, die sich eben über Meetup organisieren. Und zu den Events kommen dann schon auch wieder mehr Leute jetzt. Und das sind einfach total tolle Gespräche. Man hat eine sehr lebendige Community dort, die sich einfach auch sehr gerne austauscht und auch streitet. Also, und das gehört auch mit dazu. Es ist nicht so, dass sich immer alle Friede, Freude, Eierkuchen einig sind und der gleichen Meinung sind. Da sind Leute dabei, die präferieren die Bitcoin-Blockchain, dann sind es Leute, die präferieren Solana, die präferieren Ethereum, und da gibt es halt dann eben inhaltliche Streits. Und das finde ich aber auch total wichtig, dass wir eben das thematisieren, dass wir nicht immer alle gleich sind und nicht immer alle gleicher Meinung sind. Und in Terms, also wenn wir von der Größe sprechen, ist es so, dass die Anzahl der Events jetzt gerade über den Sommer etwas nachgelassen hat in den letzten Wochen in meiner Wahrnehmung, aber die Anzahl der Leute bei den Events recht konstant ist und wie gesagt immer mehr neue Leute. Im letzten Winter waren es dann doch echt immer die gleichen, was ja nicht schlimm ist, es ist ja schön, aber man hat gemerkt, der Space wächst nicht so. Im Moment sind es doch immer noch ein paar neue neugierige Leute dabei, auch verschiedensten Alters. Also es geht von, ich bin gerade 18 geworden und darf mein erstes Geld ausgeben, bis ich bin halt eben Mitte 40 und finde das interessant als Geldanlage. Das finde ich immer spannend.
Ich denke, das war ein wunderbares Schlusswort, Katharina. Vielen lieben Dank. Und werde ich einfach nochmal drüber nachdenken, über das Marketing, wie sich es verändert hat und wie sich es vor allem noch verändern wird in der nächsten Zeit, gerade in dem Bereich. Dann wünsche ich dir und allen Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank.